Deutschlandfunk Interview.
Zunächst waren es lokale Vertreter aus dem Osten der Ukraine, die meldeten, die befürchtete Großoffensive des russischen Militärs habe begonnen. In der Nacht dann die Bestätigung von Ukraines Präsidenten Volodymyr Zelensky. Auf breiter Front versuchten die russischen Verbände, die ukrainischen Linien zu durchbrechen, hieß es. Gut möglich, dass der Krieg jetzt in ein neues, noch grausameres Stadium eintritt. Telefonisch zugeschaltet ist uns Carlo Marsala, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München. Guten Tag, Herr Marsala.
Schönen guten Tag, Herr Hackmann.
Die lange erwartete Großoffensive des russischen Militärs hat also begonnen, offenbar. Was erwarten Sie für die kommenden Tage und Wochen?
Für die kommenden Tage erwarte ich halt schweren Artilleriebeschuss, der den russischen Infanteristen und Panzerverbänden oder gepanzerten Verbänden es möglich machen soll, sozusagen hier dann den Vorstoß, ich sag jetzt mal, zur Landnahme durchzuführen und den Versuch der ukrainischen Armee erhebliche Schäden zuzufügen, sodass die sich aus den östlichen Gebieten zurückziehen muss. Das wird wohl die russische Intention sein. Das wird sehr heftig werden, das wird sehr blutig werden und das wird sehr dreckig werden, weil die erste Welle ja jetzt beginnt und die beginnt halt mit schwerem Artillerie- und Raketenbeschuss.
Was ist das strategische Ziel der Russen? Was können Sie daraus ableiten?
Also bezogen auf diese Offensive ist das strategische Ziel aller Wahrscheinlichkeit nach, die beiden Oblaste zu besetzen. Das ist ja das, was Russland fordert, dass die Oblaste, also nicht nur Donetsk und Luhansk, sondern also nicht nur die Städte, sondern die ganzen Regionen, dass die ja unabhängig und souverän werden sollen. Und weiterhin das Ziel, Krim, Landbrücke zum Osten zu halten, als Voraussetzung für Friedensverhandlungen. Allerdings wissen wir durch Äußerungen von Medvedev von vor 2 Wochen, dass das Ziel der sogenannten Entnazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine nicht aufgegeben wurde, sondern nur verschoben wurde.
Das ist der ehemalige Präsident, der jetzt Chef des Sicherheitsrats ist.
Genau, richtig. Von daher ist zu erwarten, dass dann nach einer strategischen Pause, nach einem möglichen Friedensschluss, die Russische Föderation ihre Kräfte sammelt, um letzten Endes in absehbarer Zukunft dann doch die Ziele in der Ukraine komplett umzusetzen.
Das Institute for the Study of War in Washington, das ist eine wichtige Denkfabrik in den USA, veröffentlicht heute ein Bulletin nach dem Motto und mit dem Inhalt, es sei unwahrscheinlich, dass die Offensive jetzt im Osten des Landes wesentlich erfolgreicher sein wird als die bisherigen Offensiven. Wovon hängt ein Erfolg ab?
Also der Erfolg hängt von vielen Faktoren ab. Er hängt unter anderem davon ab, wie viele Kräfte die Russen im Osten haben. Da schwanken die Zahlen, aber letzten Endes, wenn Sie jetzt sozusagen mit Militärs sprechen würden, das klassische Kräfteverhältnis von 3:1 oder 4:1, das heißt dreimal oder viermal so viele Angreifer wie Verteidiger, ist dort nicht gegeben. Und das spricht dagegen, dass, wenn man sich sozusagen den ganzen Osten anschaut, die russischen Kräfte ihre Ziele erreichen. Es hängt davon ab, ob die Russen mittlerweile, und da haben wir noch zu unzureichende Informationen, ihre logistischen Probleme, die ja am Anfang des Krieges dafür gesorgt haben, dass das aus russischer Perspektive so schlecht lief, gelöst haben, und die Frage sozusagen der personellen Probleme. Das heißt, kriegt man frische Soldaten in das Kampfgebiet rein? Das wissen wir alles nicht, ob die Russen das gelöst haben. Aber das Entscheidende ist, sie haben eigentlich nicht genügend Kräfte, um klassisch militärisch hier die ukrainischen Streitkräfte zurückzudrängen aus den Stellungen, die die halten.
Wie deswegen ist das zu erklären?
Das ist unter anderem dazu erklären, dass Russland keinen Krieg führt. Aus russischer Perspektive, von daher auch keine Generalmobilmachung ausrufen kann, sondern dass eine militärische Spezialoperation ist. Das ist natürlich damit zu erklären, dass die Kräfte, die Russland noch nachführen kann, dann in Russland zur Sicherung Russlands selber fehlen und dass die, ich sag jetzt mal, schlecht ausgebildeten Rekruten nun auch nur Kanonenfutter sind, wenn man sie jetzt in die Schlacht in den Osten wirft. Also von daher gibt es eine ganze Reihe von Problemen für die russische Föderation.
Wobei es de facto natürlich ein Krieg ist und keine Spezialoperation. Das ist ja Teil der russischen Propaganda im Prinzip.
Ja, bitte. Aber für eine Spezialoperation können Sie keine Generalmobilmachung ausrufen. Das können sie nur sozusagen, wenn Russland sich offiziell im Krieg befindet. Das hat was mit russischer Verfassung und Innenpolitik zu tun. Und vor diesem Schritt scheut die russische Regierung noch zurück.
Kommen wir zur Innenpolitik in Deutschland, zur Diskussion um Waffenlieferungen, ja oder nein und wenn ja, welche? Hierzulande wird ja weiterhin unterschieden zwischen der Lieferung schwerer und leichter Waffen. Ergibt diese Unterscheidung aus Ihrer Sicht Sinn?
Also die Unterscheidung zwischen schweren und leichten Waffen gibt durchaus Sinn. Also ein Panzer ist halt ein schweres Gerät, ein Flugzeug ist eine schwere Waffe und halt eine Panzerfaust ist eine leichte Waffe. Von daher gibt diese Unterscheidung schon Sinn. Die Unterscheidung zwischen Defensiv- und Offensivwaffen, die ergibt keinen Sinn.
Weshalb nicht aus Ihrer Sicht?
Da kann man zwei Argumente ins Ziel führen. Eine Waffe ist oder ein Waffensystem, selbst wenn es seiner Natur nach defensiv ist, also wie zum Beispiel ein Flugabwehrsystem, kann ja zur Absicherung einer Offensive benutzt werden. Und damit ist es natürlich in eine Art offensives Waffensystem. Also von daher ist diese Unterscheidung zwischen Offensiv- und Defensivwaffen meines Erachtens letzten Endes nur sozusagen politisches Gerede, um bestimmte Waffenlieferungen zu unterbinden. Des Weiteren kann man argumentieren, die Ukraine verteidigt sich. Sie verteidigt ihr Territorium und damit ist jede Waffe, die in der Ukraine durch die Ukrainer eingesetzt wird, per Definition eine Defensivwaffe, weil es ja nicht das Ansinnen der Ukrainer ist, auf russisches Territorium vorzustoßen. Dann würden diese Waffen Offensivwaffen werden, aber sie dienen ja nur dazu, das eigene Territorium zu verteidigen.
Aber Herr Masala, jetzt argumentiert ja die Bundesregierung folgendermaßen, und zwar so, dass sie sagt, wenn wir schwere oder auch, wie Sie sagen, offensive Waffen liefern würden, wie Panzer beispielsweise oder Flugzeuge, dann würde das das Risiko erhöhen, dass Moskau uns, nämlich Deutschland, zur Kriegspartei erklärt. Muss man das nicht als Argument berücksichtigen?
Das ist ein Argument, das ist aber nicht abhängig von der Waffenlieferung. Also wir haben gesehen, dass im Prinzip seit Tag 2 dieses Krieges oder Tag 3 dieses Krieges die Russische Föderation Drohungen ausstößt mit Blick auf die NATO-Staaten oder EU-Staaten, die Waffen liefern und ihnen damit droht, dass das ernsthafte Konsequenzen haben wird. Das heißt letzten Endes, Putin ist es oder seine militärische Führung, seine politischen Berater oder er selber ist es, der letzten Endes entscheidet, wann jemand zur Kriegspartei wird.
Völlig egal, wie Deutschland agiert.
Völlig egal, wie Deutschland agiert. Die Amerikaner liefern schwere Waffen. Es werden ukrainische Ausbilder im Ausland, in NATO-Staaten trainiert. Putin hat denen nicht den Krieg erklärt. Ja? Das heißt also, was gibt uns Anlass dafür, zu sagen, dass wenn wir Panzer liefern, Putin uns den Krieg erklären wird? Er hat es bisher noch nicht gemacht.
Und glauben Sie nicht, dass die Wahrscheinlichkeit steigt?
Er selber ist derjenige, der das entscheidet. Und die Wahrscheinlichkeit, die steigt sozusagen proportional zu den Niederlagen, die russische Armee dort erleiden wird. Und das hat wenig mit den Waffen zu tun. Sondern die Waffenlieferungen sind den Russen von Beginn an ein Dorn im Auge. Sie haben dazu geführt, dass sie Kiew nicht einnehmen konnten. Sie haben dazu geführt, dass sie Verluste erlitten haben, sehr großer Art. Und die Drohungen stehen seit Beginn des Krieges im Raum. Das heißt, mein Argument ist, es hängt nicht vom Waffensystem ab. Es hängt sozusagen von Putin selber ab, wann er uns zur Kriegspartei erklärt und wie er darauf reagieren wird.
Weshalb wären Panzer jetzt so wichtig aus ukrainischer Sicht?
Panzer, es sind nicht nur die Panzer, es sind gepanzerte Fahrzeuge, es sind Flugzeuge. Die sollen der ukrainischen Armee dabei helfen, diesen russischen Vorstoß A aufzuhalten und gegebenenfalls Gegenoffensiven durchzuführen, die es ihnen dann ermöglicht, von russischen Truppen gehaltenes Territorium zurückzuerobern. Und dafür brauchen sie halt schweres Gerät. Da reichen Panzerfäuste nicht aus, da reichen sozusagen Stingers, also Raketen, die sie schultern und damit Flugzeuge oder Helikopter abschießen können, das reicht alles nicht aus. Das war gut, um anfänglich den russischen Vormarsch zu stören. Jetzt befinden wir uns aber in einer Situation, in der die Russen versuchen, Mann und Material in die Schlacht zu werfen. Und das müssen sie aufhalten. Das können sie nur mit schweren Waffen.
Wir haben es gerade eben im Bericht gehört, Herr Masala. Frau Esken, die Co-Chefin der SPD, hat gesagt und betont, es stimmt ja gar nicht, ich stimme ja gar nicht, dass die Bundesregierung keine schweren Waffen liefere sozusagen oder das verhindern würde und bezog sich damit auf Panzerlieferungen aus Tschechien, aus NVA-Beständen. Da war ja die Zustimmung Berlins notwendig. Können Sie dem Argument was abgewinnen?
Sie hat natürlich recht. Also die Bundesregierung hat den Tschechen erlaubt, diese alten sowjetischen Panzer, die mal im NVA-Arsenal waren, in die Ukraine zu liefern. Das Problem ist nur, alle mittel- und osteuropäischen Staaten oder die baltischen Staaten, denen geht langsam dieses alte sowjetische Gerät aus. Und da ist es in einem nächsten Schritt, und darum geht die Diskussion, die Frage, liefern wir westliches, in Anführungszeichen, Gerät in die Ukraine? Das ist ja der Kern der Diskussion. Es geht ja nicht darum, ob wir es irgendjemandem erlauben, einen Panzer sowjetischer Bauart zu liefern, der sich mal in NVA-Beständen befunden hat, sondern die Diskussion jetzt geht um die Frage, werden westliche Waffensysteme geliefert, werden ukrainische Soldaten an westlichen Waffensystemen ausgebildet, sodass sie die bedienen können.
Und das ergibt Sinn, so schnell die Leute auszubilden, geht das?
Naja, da stehen sich zwei Schulen gegenüber. Also die Ausbildung, ich sag mal, ein Leo 1A5, das ist ein alter Leopanzer der Bundeswehr zu fahren, das ist kein Hexenwerk. Das kann man sozusagen in der Woche hinbekommen. Das wird Ihnen jeder Panzerfahrer erklären. Und dann kann man den in die Ukraine liefern. Die Diskussion geht darum, braucht man gleichzeitig auch die Sicherstellung der Logistikkette. Das heißt also, braucht man sozusagen ein System, wo, wenn dort die Kette abspringt, ja, nicht durch russischen Beschuss, sondern weil diese Panzer halt auch anfällig sind, dass man Ketten vor Ort hat, dass man Mechaniker trainiert hat, die diese Kette neu aufziehen können, oder wenn es einen Motorschaden gibt. So, und da gibt es zwei Schulen. Die einen sagen, ja, das braucht man, und die anderen sagen, liefert doch erstmal die Panzer und lasst sie einsetzen und um den Rest kümmern wir uns später.
Und das Thema werden wir wahrscheinlich in Zukunft nochmal vertiefen. Professor Carlo Marsala war das von der Universität der Bundeswehr München zur Großoffensive in der Ukraine durch Russland. Herr Marsala, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.